Heldenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Nummer 65. Heute im Studio haben wir den Marc Baumann, unseren Produzenten.
Ja, hallo.
Der mich immer wieder aus der Fassung bringt. Dann haben wir noch den Martin Uhl da.
Skoll.
Und den Rolf Kersten haben wir da.
Same procedure as every year, James.
Und den Andreas Huber.
Servus.
Du hast letztes Mal gefehlt, kann das sein? Oder vorletztes
Nein.
Mal? Nee, letztes Mal warst du da, ne?
Das kann schon.
Der Johannes fehlt.
Mal, ja. Der Johannes fehlt schon seit mehreren Folgen.
Oh, der Johannes. Ich hoffe, der hört uns mal zu. Der verspricht immer, dass er immer zuhört, aber das wissen wir gar nicht, ne? Damit wir auch wissen, ob ihr uns zuhört, haben wir euch uns diesmal ein ganz tolles Gewinnspiel ausgedacht. Deswegen hört bitte aufmerksam zu, saugt alle Informationen in euch auf, denn die Auflösung zu unserem Gewinnspiel, die wird im Laufe des Podcasts so nebenher fallen. Heute haben wir nämlich ganz tolle Themen für euch zusammengetragen. Wir haben heute als Thema die Solaris-Container einmal wieder, denn diesmal automatisieren wir die Container und da stellen wir fest, es gibt Unterschiede zwischen älteren Open-Solaris-Versionen und Derivaten und dem aktuellen Solaris 11. Dann reden wir über eins unserer Lieblingsthema, nämlich Filme, und weil der Film gleich in die Kinos kommt, reden wir über Iron Sky, und dann haben wir für euch noch ein paar Fundstücke mitgebracht und ein paar Buchtipps. Also fangen wir einfach mal an mit dem Automatisieren von Solaris-Containern. Dazu haben wir nämlich auf Twitter von dem Nickname Peter Shaw den Wunsch vernommen, mal wirklich in die Tiefe zu gehen und zu diskutieren, wie das denn mit Zonen-Backups funktioniert und ob man da die darunterliegenden Fallsysteme mit ZFS Send und Receive unter Kontrolle kriegt und ob man das jemand mal richtig erklärt und ob man das mit Runterfahren macht oder nicht und überhaupt. Und der Martin, der hat sich dazu bereit erklärt, uns das mal zu erklären, weil er das jeden Tag macht.
Nun gut. Also, Zonen-Backups. Also das Erste ist so, man muss sich mal im Klaren sein, wenn man was sichern möchte, dann muss man irgendeinen Zustand in der Zeit sichern. Ich kann also nicht einfach hergehen und sagen, jetzt will ich sichern. Das ist ganz simpel, wenn man jetzt auch vom ganz, ganz simplen System ist, dann mache ich einfach einen Async durch die Gegend. Das könnte man natürlich auch machen.
Mhm.
Das kann jeder, geht wunderbar.
Aber wenn du Rsync auf eine Datei machst, auf die gerade geschrieben wird, dann...
Genau, da haben wir jetzt schon mal das erste Problem. Ich meine, ich kann es jetzt erweitern. Zonen sind netterweise auf ZFS basierend. Das heißt, ich kann zumindest mal einen Snapshot machen, der zu einem Zeitpunkt zumindest stattfindet. Dann habe ich zumindest nicht das Problem, dass zu einer Zeit auf die Datei geschrieben wird, zu einer Zeit auf die Datei geschrieben wurde, was mit Rsync gewisse Probleme macht. Also nichts übrigens gegen das Sichern mit Rsync. Rsync ist ein cooles Tool. Jetzt kann ich das mit Zonen machen, dann habe ich immer noch das Problem, dass immer noch Schreibvorgänge irgendwo geschehen können. Und wenn keine Schreibvorgänge geschehen können, können ja vielleicht andere Dinge gerade geschehen in dem Moment.
Mhm.
Also ist mal mein allererster Gedanke, wie stelle ich einen konsistenten Schnitt mal her. Entweder hat man dazu super teure Enterprise-Software, die kann das. Ja, das hat natürlich nicht jeder. Ansonsten, wenn ich
Wobei, jetzt... Wobei, die machen auch nichts anderes, als der Applikation ein Signal zu schicken, du, ich möchte gerne ein Backup machen, und dann sagt die Applikation, okay, dann synke ich alle Dateien, und dann, das ist einfach nichts anderes als ein Handshake zwischen Backup-Applikation und der...
Das ist also, wie man hört, eine Möglichkeit. Kann ich der Applikation in der Zone jetzt speziell was sagen? Da könnte jetzt, wenn der Johannes da wäre, sicherlich was dazu sagen, wie man das bei MySQL macht. Da ist das nämlich möglich.
Johannes, wir brauchen dich, wenn du uns hörst. Sei doch bei dem nächsten Heldenfunk
wieder
dabei.
Aber im Endeffekt, es läuft raus, dass man MySQL eben sagt, er soll synken, er soll sich kurz anhalten, oder beziehungsweise anhalten, dann synken, dann ZFS Snapshot und dann gleich wieder loslegen.
Richtig.
Und da haben wir nämlich schon mal einen großen Vorteil. Wir lassen das Anhalten des ganzen Systems auf einen ganz kurzen Zeitpunkt zusammenschrumpfen. Und das ZFS Snapshot, der ja ebenfalls nur ganz, ganz schnell vonstatten geht, der sorgt dann dafür, dass ich mir viel mehr Zeit zum Backup lassen kann. Gut, also wenn ich jetzt leider nicht die Möglichkeit habe, der Applikation zu sagen, wie sie sich in einen konsistenten Zustand versetzen soll, dann kann ich immer noch die ganze Zone runterfahren. Das geht immer noch sehr, sehr schnell.
Richtig, also das ist ja schon mal zwei Vorteile, die du da ansprichst. Auf der einen Seite, der Trick ist, das Backup-Fenster zu verkleinern. Also Backup-Fenster ist das Fenster Zeit, in dem meine Applikation nicht online ist, weil sie erstmal alle Dateien zumachen muss, damit man einen konsistenten Zustand wegsichern kann. Und das kann man dramatisch verkürzen, weil man in diesem Backup-Fenster nur noch einen ZFS-Snapshot machen muss, der wenige Sekunden dauert, sodass das Backup-Zeitfenster sich verkürzt. Und der zweite Vorteil ist, weil eben Solaris-Zonen keine kompletten Betriebssysteme sind, sondern nur ein Haufen Dämonen, die zur richtigen Zeit gestartet werden und abgekapselt werden, dauert der Reboot einer Zone oder das Runterfahren und wieder Hochfahren sehr, sehr viel weniger Zeit, also nimmt weniger Zeit weg, als wenn ich ein richtiges Betriebssystem runterfahre und wieder hochfahren muss.
Ja, und das ist...
Das verkürzt auch mein
Zeitfenster. Das ist ungefähr so, wie wenn ich einen Prozess neu starte. Das geht also innerhalb von Sekunden bis fast zu Sekundenbruchteilen. Mhm. Was man vielleicht dann auch noch beachten sollte, ist, man kann natürlich jetzt mit dem Zone-ADM-Kommando sagen, Zone anhalten. Das ist aber vielleicht nicht unbedingt die beste aller Arten, auch wenn man das schön sieht, ich kann hier von außen einen Befehl absetzen.
Aber soll das hilft, nicht tun. Aber das hilft der Konsistenz der Datei ja nicht. Weil die
ist eher wie ausschalten.
Dann kannst du auch gleich unter dem Hosenboden einen Snapshot machen. Das ist dasselbe.
Genau, deswegen sage ich einfach, via Z-Login schicke ich der Zone das herunter vor Kommando wer jetzt seine Zone korrekt aufgesetzt hat und dafür gehe ich ja davon aus, dass alle Leute das hier machen, dann werden vom Herunterfahrkommando ganz einfach die entsprechenden Skripten ausgeführt, die für den konsistenten Zustand sorgen. Dadurch, dass die Zone heruntergefahren wird, ist es auch nicht das Problem, dass irgendwelche Netzwerksachen gerade irgendwie noch laufen würden. Und ja, gut, dann muss ich natürlich ein bisschen schauen, ist die Zone tatsächlich heruntergefahren? Ich kann überprüfen, laufen denn noch Prozesse von der entsprechenden Zone? Das lässt sich auch ganz einfach herausfinden.
Ja, und wenn die Zone runtergefahren ist, dann nicht mehr. Die werden einfach weg.
Wenn nicht mehr, mache ich den Snapshot und fahre sie gleich wieder hoch. Ja. Und im Idealfall sind das 5 Sekunden oder noch schneller. Das ist schon mal das Erste. Durch den Snapshot habe ich jetzt die Daten in einem Zustand, wo ich mir sagen kann, ja, den will ich wegsichern. Denn jeder Sicherungszustand, den ich mal sichern möchte, den will ich ja eigentlich auch dann denken, dass ich ihn zurücksichern kann und dass, wenn ich ihn zurücksichere, dass er dann auch wieder funktioniert. Wir kennen das, das ist das Schöne, kaufe ich mir Backup oder kaufe ich mir Backup mit Recovery? Und ich will ja eigentlich Letzteres.
Ja. Das ist die goldene Regel, immer auch das Recovery testen.
Genau. Aber ich meine schon, das Backup ist ja lästig genug. Wieso dann sowas auch noch antesten? Ja, also jetzt gehen wir mal so weit. Wir haben also jetzt einen ZFS-Snapshot, der einen sicheren und konsistenten Zustand darstellt. Jetzt muss ich den natürlich irgendwie wegsichern. Gut, was bietet sich an? ZFS Send Receive. Das ist auch kein Problem. Das sollte jetzt auch einigermaßen schön automatisiert ablaufen. Ich möchte ja nicht immer alles wegsichern. Kann man natürlich machen. Also man kann sich da verschiedene Strategien überlegen und kann ja sagen, ich möchte einmal in der Woche sichere ich alles weg und dann in den Wochentagen sichere ich immer nur die Differenz machen.
Also inkrementelles
Backup. Inkrementell, genau. Das ZFS Send Receive lässt ja problemlos zu, dass ich sage, zwischen diesem und diesem Snapshot schickt mir einfach alle Daten. Da kommen wir auch gleich zum weiteren Punkt. Die Snapshots würde ich nicht für den Anfang an löschen, sondern wir lassen die Snapshot alle mal da. Wir können uns immer noch später Gedanken machen, ist mein Filesystem irgendwann zu voll. Zum Glück sind die Snapshots sehr, sehr preisgünstig. Sie kosten also nur den Speicher, der eben nicht freigegeben wird vom letzten Mal. Und würde ich sozusagen als weitere Aufgabe stellen, mal einen kleinen Saubermacht-Demon zu programmieren, der sich überlegt, ist das System schon so voll, dass es sich lohnt, jetzt ein paar Snapshots zu löschen. Meistens lohnt es sich nicht. Eine neue Festplatte oder ähnliches ist bei weitem günstiger und da hat unser Konstantiner sich auch schon mal drüber ausgelassen, dass es sich eigentlich nicht lohnt, hier auf Raid Guides zu setzen. Nun gut, dann möchte man ja eigentlich ein Offsite-Backup machen. Also entweder kann ich natürlich sagen, ich mache die ZF-Snapshots wandle ich in Dateiströme um. Diese Dateiströme kann ich weiterhin Async, SSH, was auch immer verschicken. Oder eine Sache, die ich gerne mache, ist, ich habe auf einem entfernten Rechner wiederum ein ZFS in derselben Version wie das zu sichernde ZFS gemacht. Das ist so die kleine Einschränkung, die man machen möchte, wenn man das wieder auf einem ZFS restaurieren möchte. Oder was heißt restaurieren? Also ich verschicke es und lege es dort gleich wieder in einem ZFS ab. Und in dem Fall, nachdem hier Performance auf die einzelnen Dateien nicht gigantisch wichtig ist, kann man das ja einfach in ein Z-Wall dann setzen. Haben wir ein weiteres ZFS in ein Z-Wall drin. Da kann man sich auch überlegen, ob man und irgendwo, wenn man möchte, auch Kompression oder ähnliches walten lassen möchte. Also habe ich mir ein Skript gebaut, das auf diesen entfernten Rechner sich hinconnectet via SSH. Mhm. Da auch als weiterer Tipp, man kann ganz einfach sich via RSA-Authentifikation ein Schlüsselpaar generieren, um dann die SSH-Verbindung so einfach wie nur möglich auch aufzubauen. Man kann diese für diejenigen, die absolut sicherheitsbewusst sind, auch auf dem Zielsystem so einstellen, dass ausschließlich zum Beispiel das ZFS-Snapshot oder das ZFS-Get-Kommando funktionieren. Somit stelle ich auch eine einigermaßen Sicherheit zu, sollte irgendein System kompromittiert werden. Und das Skript hat bei mir eben zwei verschiedene RSA-Keys. Einer dafür, Zustände vom ZFS abzufragen und der andere einen ZFS-Receive zu machen.
Oh, mit Role-Based Access Control
gekoppelt. Wow. Genau. Also wir können also hier richtig in Medias Res auch noch einsteigen, haben dann diese, also nicht nur Role-Based Access Control, das ist in ZFS Grants, weil das Ganze läuft ja unter einem bestimmten User ab. Dieser User darf eben dann einen Snapshot receiven und darf die entsprechenden Kommandos zum Setzen der jeweiligen ZFS-Features nehmen. Die eigentliche Permission Control macht das SSH-System, weil ich eben zwei Keys habe und ein Key darf ausschließlich ZFS Receive verwenden und der andere Key, der darf dann auch die ZFS-Umgebungsvariablen einsehen. Da kann mir ein ZFS-Status in dem Fall ausführen oder ZFS-List, um es genau zu sagen. Und somit kann ich dann mein Zielsystem abfragen, welches ist denn der letzte Snapshot, den du hast? Also eigentlich sage ich hier, zeig mir alle ZFS-Snapshots an, sortiere die dementsprechend und nehme den letzten raus. Und dann mache ich dasselbe auf dem lokalen System, also dort, wo es zu Backups gibt. Und dann füttere ich das Ganze in ein ZFS-Send-Kommando, das mir inkrementell vom Snapshot, der auf dem Server liegt, zum Snapshot, der auf dem zu sichernden System liegt, einen Stream generiert, den zum Server hinschmeißt und der Server entpackt den Stream und setzt ihn dann in sein ZFS wieder hinein. Und somit kann ich dann auch auf dem Server genau sehen, welche Snapshots habe ich und kann mir die Daten dort auch in place, wenn ich möchte, anschauen.
Cool.
Ja, also das so in aller Kürze. Das Schöne ist, das sind zwei verschiedene Skripten. Das eine Skript ist dafür da, den konsistenten Zustand herzustellen und das andere Skript sichert mir eigentlich nur ZFS-Snapshots ab. Und ich habe zum Beispiel auch so, ich habe auch eine VM und ich kann damit diese VM sichern, sowie auch Zonen sichern. Also es gefällt mir immer, wenn eine Lösung universell sich eignet.
Ja, mir fällt dazu ein, dass ich vor Jahren mal so ein Skript geschrieben habe, mit dem man ZFS-Snapshots komfortabel zwischen zwei Rechnern hin und her schicken kann und auch Differenzen zwischen Snapshots bauen kann und so weiter und so fort, das ich dann mal auf meinem Blog damals veröffentlicht habe. Und da hat sich dann auch einer gemeldet aus der FreeBSD-Community und der hat dann mein Skript weiterentwickelt. Der hat dann inzwischen so viel weiterentwickelt, dass das eigentlich von meinem ursprünglichen Skript nicht mehr viel übrig geblieben ist, wie das bei einer guten Weiterentwicklung halt so ist. Und das benutzt er auch in Produktion und das ist inzwischen richtig mächtig geworden. Da hat er sich auch ins Zeug gelegt und Manpages für geschrieben und dieses ZFS-Synchronisationsskript, das werden wir euch auch verlinken in den Shownotes zu diesem Heldenfunk.
Ja, und dann vielleicht noch eine Sache, die mir ein bisschen geholfen hat, ist die, man sieht ja, wenn man mit Boot-Environments arbeitet, dass auch Zonen-Boot-Environments erstellt werden. Das sind diese ominösen ZBE-Datasets und dummerweise heißen die halt leider nicht genauso, wie ich mein Boot-Environment genannt habe, sondern die werden einfach durchnummeriert. ZBE1, ZBE2, ZBE3. Und irgendwann denkt man sich, welches dieser Zonen-Boot-Environments entspricht denn meinem eigentlichen Boot-Environment? Und das kann man nachschlagen. Das kann man sich auch natürlich ausskripten. Und zwar gibt es sowohl in dem entsprechenden Zonen-Boot-Environment als auch im aktuellen Boot-Environment eine spezielle ZFS-Variable, die heißt, zumindest auf OpenIndiana, ich weiß nicht, wie es bei Solaris 11 aussieht, heißt die org open solaris libbe Doppelpunkt UUID und dann steht da so ein richtig schöner langer UUID-String dran, den ich dann vergleichen kann. Und wenn ich denselben im aktuellen Boot-Environment dann auch im Zonen-Boot-Environment finde, dann weiß ich, welches Zonen-Boot-Environment denn derzeit gerade aktiv ist.
Ah, okay.
Das nur so nebenbei.
Fein. Dann haben wir jetzt so einen kleinen Rundumschlag um Backup. Das heißt also, Backup-Zeitfenster definieren, dann Zeitfenster minimieren, indem man entweder in Harmonie mit der Applikation ihren Signal schickt und dann Snapshot macht, oder indem man ganz schnell die Zone runterfährt, einen Snapshot macht und ganz schnell wieder hochfährt, was bei Zonen schön schnell geht. Und dann kann man sich Skripte basteln, die mit Snapshots hantieren und die hin und her wuchten, um die dann abzuspeichern, und denkt daran, das Recovery auch mal durchgetestet zu haben. Und ich bin ein großer Fan davon, Zonen zu skripten, also keine Zone von Hand einrichten, sondern die komplett skriptgesteuert einrichten, und das auch mit dem Hintergrund, dass man dann bei einer Migration oder bei einem größeren Update dann einfach seine Zonen alle wegschmeißt und wieder neu kreiert. Genau das habe ich jetzt durchexerziert, weil ich meinen Heimserver umgestellt habe von OpenSolaris auf Solaris 11.
Dazu gerade noch so ein Punkt: Zonen-Skripten sind natürlich eine andere Art des Backups. Wenn ich sage, ich kann mir meine Zone via eines Skripts wiederherstellen, dann muss ich mir nur überlegen, was ist denn dann noch zu backuppen, falls überhaupt.
Ja, klar.
Ich möchte ja die Zone vielleicht auch mit nicht variablen Daten befüllen, dann mache ich dann so, dass mein Backup dann das Skript einfach darstellt. Das ist dann fast noch einfacher. Da ist dann auch das Restore schon mit inbegriffen, denn wenn das Skript
funktioniert,
kann ich es wiederherstellen.
Das ist eigentlich das Konzept, was ich mache. Ich kenne eigentlich nur Daten, und ich kenne Skripte, die mir Zonen bauen, die mit den Daten irgendwas anstellen. Das heißt, ich habe eine Mediatome-Zone, die meine Videos an meine PlayStation streamt. Das heißt, ich habe das Skript, was mir so eine Zone baut, und ich habe ein Verzeichnis, wo alle meine Videos sind. Und wenn ich die beiden miteinander vermische und dreimal umrühre, dann habe ich eine laufende Zone, die Videoserver ist. Das gleiche habe ich für Musikserver und für den Server, der die Cronjobs auf meinen Drupal-Instanzen immer wieder startet und allen möglichen Kram. Und die sind alle durchgeskriptet. Und das mit dem, diese Skripterei hat den Sinn und Zweck, dass ich dann bei Bedarf nur noch meine Datenplatte irgendwo reinschiebe in ein nacktes Solaris-System, dann meine Skripte starte und alle meine Services laufen wieder. Was jetzt aber leider schief gelaufen ist, weil sich nämlich zwischen OpenSolaris bzw. OpenIndiana und dem finalen Solaris 11 in letzter Sekunde sehr viel geändert hat. Das heißt, ich durfte meine Zonenskripte nochmal neu machen und bei der Gelegenheit lernen, was sich da alles geändert hat. Und soweit ich das überblicken kann, haben sich genau zwei Dinge fundamental geändert. Die erste Sache ist, der ganze Installationsprozess von den Zonen ist jetzt umgestellt auf den Automated Installer. Das heißt, wenn früher war das so, man hat eine Zone eingerichtet und dann wurde dann halt mit dem Package Manager dort die Packages gemacht. Das ist jetzt stärker integriert mit dem Automated Installer. Und da hat sich insbesondere der Mechanismus der initialen Konfiguration der Zone geändert. Das war früher das SysID-Config-Tool. Dem hat man eine Textdatei gegeben und in dieser Textdatei steht drin, was ist dein Hostname, deine IP-Adresse, welche Interfaces und. Und jetzt ist das eine XML-Datei und der Automated Installer wertet diese XML-Datei halt aus und richtet dementsprechend die Zone beim Booten zum ersten Mal ein. Aber es wird auch gleich ein Tool mitgeschrieben, mit dem man dann das alte SysID-Config-Format umschreiben kann oder durch das Tool jagen kann und daraus dann diese XML-Datei zu generieren. Das heißt, wenn man weiß, wonach man suchen muss, und inzwischen gibt es die Tutorials im Netz, dann kann man alte SysID-Config-Files umgenerieren. Und der spannendere Teil, der sich geändert hat, ist, dass jetzt die Zonen voll integriert sind mit dem Projekt Crossbow. Das ist die Netzwerkvirtualisierung. Das heißt also, dass jetzt von vornherein die gesamte Zonen-Tools davon ausgehen, dass du sowieso nur virtualisierte Netzwerke benutzen willst. Und dadurch hat sich dann auch die Art und Weise verändert, wie man der Zone ein Netzwerkinterface gibt. Und da gibt es halt einen Automechanismus. Wenn man ihr dann sagt, Netzwerkinterface ist halt Auto, dann sucht sie sich automatisch ein virtualisiertes Interface raus, was die gleiche Infrastruktur nutzt wie das erste Ethernet-Interface der globalen Zone. Oder man kann natürlich auch genauer spezifizieren, wie man denn sein Interface gerne hätte. Also zum Beispiel kann man einer Zone eine Liste von IP-Adressen mitgeben und dann sucht sich die Zone die erste freie davon aus oder sowas, was eigentlich ganz elegant ist. Aber man muss es vorher wissen und in seine Zonenskripte entsprechend einbauen und dann muss man sich einlesen, wie die neuen Befehle sind, und das ist dann ein klein wenig Einarbeitungsschmerz, aber über den kommt man dann doch in einem Nachmittag dann wieder weg. Und wer sich diese Schmerzen sparen möchte, für den gibt es ein Cheat-Sheet für Solaris 11. Das hat der Jörg Möllenkamp geschrieben und das ist mittlerweile im Oracle Tech Network veröffentlicht. Da kann man dann nachlesen, solche einfachen Dinge wie wie setze ich denn jetzt, wie richte ich jetzt die Netzwerkkonfiguration ein, denn die ist jetzt in Solaris 11 komplett in SMF-Properties reingewandert. Das ist zwar schön und sauber und aus dem Lehrbuch, aber man muss erstmal wissen, wie es geht. Und das steht, solche sehr, Dinge stehen an dem
sehr ungewohnt
drin. Ungewohnt, ja. Aber ich finde, das ist halt konsequent. Das kann man dann eigentlich schon dazu sagen.
Also all diese schönen Sachen habe ich mir unter Open Indiana angeschaut und habe das sozusagen in der alten Version hingebastelt, aber ebenfalls mit Verwendung von Crossbow-Sachen, ebenfalls mit, ich suche mir aus welchem einer aktuellen Zonen nimmt denn welche IP-Adresse ein und nehme dann die nächste frei, weil was ich mir gedacht habe, ist, ich habe ja nicht unendlich viele Internet-geroutete IP-Adressen, also baue ich mir ein kleines lokales Netzwerk auf und mache dann ein lokales NAT auf dem Rechner, habe dann dementsprechend entweder die globale Zone, die NATet, oder eine Zone mit exklusiven IP-Adressen, die NATet. Und wenn ich sagen will, ich will auch wieder hineinrouten, dann kann ich das über einen dementsprechend konfigurierten HTTP-Proxy zum Beispiel machen. Da bietet sich zum Beispiel der Nginx oder Nginx Webserver an. Oder welchen HTTP-Proxy man gerade am liebsten hat für HTTP. Ansonsten muss man sich eben überlegen, wie kann ich Ports oder Ähnliches nach innen leiten. Aber damit kann ich sehr einfach und sehr schnell sehr viele Zonen erzeugen. Und genau darin liegt ja auch der Vorteil, eigentlich alles in irgendeine Zone zu verpacken.
Apropos Proxy, ich habe mir aus Spaß an der Freude auch einen Privatisierungs Zone gebaut, nämlich eine, in der Tor läuft und der, wie heißt dieser Proxy, der anonymisiert? Privoxy, genau. Und wenn man also den richtigen SOX-Proxy einstellt, dann kann man aus meinem Heimnetzwerk komplett privat über Tor surfen. Und das war erstaunlich einfach. Ich dachte, ich hatte mich schon darauf vorbereitet, einen Nachmittag lang Software zu kompilieren, aber das war gar nicht nötig. Die Packages sind alle schon fertig für Solaris im Package-Server vorhanden. Man muss eigentlich, also meine Zonendefinition für diese Zone ist relativ einfach. Ich jage einfach nur zwei Konfigurationsdateien hoch und sage meinem Zonenskript, dass ich die Packages für Tor und für Privoxy installieren will. Und dann kommen die Konfigurationsdateien in die richtigen Verzeichnisse rein und dann starte ich die beiden Services und fertig ist die Laube. Das ging also erstaunlich schmerzfrei und da war ich dann positiv überrascht. Ach übrigens, das Tool, mit dem man seine ZFS-Snapshots hin und her wuchten kann, das heißt ZXFER. ZXFER für Z-Transfer und das ist wirklich wert, da mal nachzugucken. Da kann man sich auch den Source Code auf Google Code herunterladen. Da hat er das inzwischen gehostet. Ja, und dann haben wir noch ein großes Thema, da finde ich jetzt keinen Übergang zu. Aber wir haben ja schon ein paar Mal über Iron Sky gesprochen und jetzt wird es langsam ernst.
Solaris wäre ein Übergang gewesen. Solaris, deine Science Fiction.
Na dann bitte.
Naja, jetzt habe ich es ja schon gesagt.
Na, dann moderier doch mal an.
Nun ja, also wir haben uns ja jetzt gerade über Solaris, das Thema Solaris unterhalten und Solaris ist schon lange bevor Sun gegründet wurde und überlegt hat, sich sonnenbasierte Sachen zu machen, hat einer der berühmtesten Science-Fiction-Autoren, den wir so kennen, oder zumindest für das Science-Fiction-Genre berühmt, nämlich Stanislav Lem, einen Film Solaris, oder ich habe Film, ein Buch natürlich, Buch Solaris gemacht, in dem es im Prinzip um einen Planeten geht und die Möglichkeit, dass darauf, oder dass dieser ein Bewusstsein hat.
Ist der Film eigentlich gut? Da gibt es, glaube ich, eine Verfilmung mit George Clooney. Ja. Und dann dachte ich mir, musst du da reingehen?
Ja, also ich war drin und man kann ihn sehen. Was wurde mir angeraten? Es gibt eine polnische Verfilmung davon, die viel besser sein soll.
Bestimmt.
Ja, wieso auch die Originalfilme meistens besser sind. Leider habe ich die noch nicht gesehen. Wäre sicher ein Punkt, ihn mal zu sehen. Und jetzt sind wir beim Thema Science Fiction angelangt und jetzt können wir dann auch nochmal die Kurve kratzen.
Von den Russen.
Von den Russen, ja. Wir gehen noch ein Stückchen zurück. Die Russen. Was war vor den Russen? Was war während der Russen? Da waren natürlich die Nazis.
Wen haben die Russen vertrieben? Das ist der
Ja, richtig. Verbindungspunkt. Genau. Das ist eigentlich, ich dachte schon, die Russen, die gab es schon ewig, also die gab es schon vor den Nazis.
Ja,
also.
Vorher waren es ja mehr oder weniger die imperialistischen Russen und dann später.
Dann haben die Deutschen ihnen vorgemacht, dass
es noch schlimmer geht. Wenn ich an Russen denke, dann denke ich immer an die Bolschewiken eigentlich.
Ui, okay.
Aber stimmt, die Bolschewiken haben natürlich auch schon den Nazis dann mitvertrieben, ja.
Vorher waren die Russen mal Wikinger, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit.
Echt?
Wirklich? Ja, da kommt der Begriff her, Russen. Also das war halt ein Stamm von Wolga-Wikingern.
Ist das nicht ein bisschen weit östlich für Wikinger?
Nee, die Wikinger,
aber die haben
sind ja einerseits nach Amerika und andererseits sind sie ja die großen Flüsse Richtung Konstantinopel und Schwarze Meer und Bagdad und so weiter. Da haben sie Handel getrieben. Und da, also die haben schon sehr früh nicht nur im Westen viel Unheil angerichtet, Lindisfarne und so in England, sondern haben auch viel weniger Unheil im Osten angerichtet, also haben häufig Handel getrieben und Konstantinopel nur dann überfallen, wenn gerade die Flotte aushäusig war. Aber das führt jetzt. Aber Flotte ist jetzt wohl auch ein guter Übergangspunkt.
Genau, Flotte. Genau, die Flotte bricht über uns ein. Am 5. April 2012 ist es soweit. Dann kommt Iron Sky in die Kinos. 6 Jahre vor dem Schauplatz, denn der Film spielt im Jahr 2018. Und 2018 ist das Jahr, in dem die Nazis die Erde angreifen. Und zwar von ihrer Basis, von ihrer Mondbasis, die auf der dunklen Seite des Mondes errichtet wurde, 1945, als sie vertrieben wurden.
Ja, genau. Jetzt wissen wir, wohin sie vertrieben
wurden. Jetzt wissen wir, wo sie sind und warum wir sie bis jetzt noch nicht gesehen haben.
Ja, wobei eine kleine, von mir als so ein bisschen Hobby-Astronom, Korrektur, dunkle Seite des Mondes ist es nicht, sondern es ist die Rückseite, die uns abgewandte Seite, die ist nicht dunkel. Die ist in der Hälfte des Monats.
Filmemacher sagt mal Dark Side of the Moon.
Ja,
die Pink Floyd.
It's the Far Side of the Moon.
Der Mond ist ja gefangen im Gravitationsfeld der Erde und darf sich deswegen nicht drehen.
Nein.
Also nicht so drehen, dass er...
Es ist eine Rotation, die sich aufgrund der Gezeitenwirkung der Erde auf den Mond hat ergeben. So wie der Mond ja auch auf die Erde eine Gezeitenwirkung hat.
Aber wir sehen immer dieselbe Seite. Es ist nicht so, als würde er sich gegenüber der Erde drehen. Das meine ich damit.
Ja, das sind sich gebundene Rotationen und man kann davon ausgehen, dass nahezu jeder Mond in diesem Sonnensystem in einer gebundenen Rotation ist.
Ja klar, weil Monde so viel kleiner sind als die
Planeten. Ja, genau. Und irgendwann wäre es auch umgekehrt mal so. Allerdings wird das Sonnensystem wahrscheinlich vorher drauf.
Richtig.
Und da könnte man jetzt in Richtung Avatar gehen, weil es da nämlich auch wieder so ein Problem war mit gebundener Rotation, mit Monde. Aber wir sind jetzt noch bei anderen coolen Aliens. Eigentlich fast noch coolere Aliens, die doch keine Aliens sind, aber die eine Zeit lang auf dem Mond waren.
Und die werden...
Die kommen jetzt zurück.
Ja, die kommen zurück. Also, Geschichte, Nazis fliegen auf Mond, halten es dort
70
Jahre aus, 73 Jahre halten sie es dort aus. Ne?
Bauen Helium-3 ab.
Bauen dort Helium-3 ab, was sich entpuppt als die nächste große Energiequelle nach Erdöl sozusagen. War es Helium-3?
War das nicht auch das Zeug, was sie in Moon abgebaut haben?
Ja, und in dem Frank-Schätzig-Limit-Schinken, den wir, glaube ich, bei irgendeinem Heldenfunk von vor 30 Folgen schon mal besprochen haben.
Ist ja klar, dass die sich bei dem Film überall bedient haben, wo man Nützliches abgreifen kann.
Das ist sehr cool.
Man kann natürlich auch sagen, dass die Filmwelt versucht, in sich konsistent zu sein oder so. Jedenfalls bauen die Nazis Helium-3 ab. Damit kann man unheimlich viel Energie machen, und zwar billig, und man kann damit auch Antigravitation machen, was erklärt, warum die mit Untertassen durch die Welt fliegen und oder können. Und und mit ihren Untertassen fliegen sie dann, mit ihren UFOs greifen sie dann die Welt an. Wobei man dazu sagen muss, dass es ja keine UFOs sind.
Sondern
Reichsflugflaggen.
Nein, Reichsflugscheiben. Reichsflugscheiben. Das ist tatsächlich ein amtlicher Begriff, der schon lange vorher in der Verschwörungstheoretiker-Szene
Die Sache, dass sich die Nazis auf dem Mond verstecken, das ist ja nicht erfunden worden von den Iron Sky-Machern.
Das ist wirklich wahr.
Ja, genau, das ist ein Fakt. Also das dauert ja auch noch ein bisschen, wir sehen sie ja nicht, weil sie auf der Rückseite sind.
Ja,
die haben sich bisher gut verstecken können.
Da gab es auch schon mal einen RTL-Film dazu, ne, mit Anja Kling und Reichsflugscheiben und so.
Echt?
Okay. Ja. Guckt zu wenig RTL.
Blöden Nachmachen. Ich weiß nicht genau, wo das war, aber ich habe mal eine wahnsinnige Dokumentation zu all diesen Dingen gesehen. Da wurden die Reichsflugschirme in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Also angefangen von den kleinen Aufklärern, die als Friel bezeichnet wurden, zu den größeren Zerstörern, die dann eine Haunebu waren. Das ist, das wurde auch aufgegriffen in Eierskai, so wie ich das gesehen habe. Und am Schluss gibt es auch noch die großen Träger in der entsprechenden Dokumentation, die also auch, ich weiß nicht, ob sie ernsthaft gemeint war oder nur so ernsthaft nur gedreht war, aber dort wurde sie als das Andromeda-Gerät bezeichnet.
Oh. Ja, also die Reichsflugscheiben in Iron Sky, die werden alle nach Opern von Wagner benannt. Das heißt, es gibt dann Modelle, die heißen dann Götterdämmerung, Walküre, also nicht nach doch Walküre und
Rheingold war doch noch.
Rheingold war dann noch, genau.
Den und fliegenden Holländer?
Den gab es, glaube ich, nicht.
Schade.
Ja, also das ist schon ganz nett. Und ja, aber was mir aufgefallen ist, also ich habe einen Kumpel aus Studienzeiten, der alles gesammelt hat, was in irgendeiner Form verschwörungstheoretisch war. Und da gibt es wirklich jede Menge Material zu dem Thema. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, ich mir auch gedacht, huch, warum ist eigentlich noch keiner früher auf die Idee gekommen? Das ist ja so naheliegend, das mal zu verfilmen mit Reichsflugscheiben und so ein Zeug. Und jetzt ist es passiert. 5.4. ist der Termin. Und ich muss sagen, der Film ist wirklich gut geworden. Ich durfte eine 80%ig fertige Beta-Version sehen und ich kann den Film wirklich empfehlen. Vor allem, weil es nicht einfach nur ein Nazis greifen die Erde an Film ist. Natürlich ist es eine Komödie, also keiner glaubt, dass der Film in irgendeiner Form ernsthaft wäre. Nein, es ist auch gleichzeitig eine wunderschöne Parodie auf den aktuellen Zirkus in den Vereinigten Staaten mit Wahlen und Wahlkampf und Vorwahlen. Und es gibt ein paar schöne Parallelen zwischen der Propaganda der Nazis und der Propaganda der Amerikaner in ihren Wahlkämpfen. Und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das haben die Macher wirklich gut hingekriegt. Vor allem die Präsidentin der Vereinigten Staaten in dem Film sieht dann auch aus wie Sarah Palin. Und natürlich ist ihr Wahlspruch... Na, was ist Ihr Wahlspruch?
Drill, Baby, Drill.
Wir Nein. kommen in Frieden.
Nein. Yes, she can. Du hast doch die ersten 5 Minuten gesehen.
Ja, ja, das da rollt dann von dieser Mondsphäre, rollen so Plakate und da ist dann eine bebrillte Dame drauf.
Ja. Genau, die ersten 5 Minuten kann man sich jetzt kostenlos im Internet angucken. Das ist der Höhepunkt der Iron Sky Sneak Peek. Kampagne, wo man für 1 Euro die Entstehung dieser 5 Minuten angucken konnte und die sind eigentlich auch schon sehr lustig. Da landet dann die Mondfähre und klappt dann erstmal Wahlwerbung raus mit der Präsidentin und yes, she can. Und ab dann geht's in den Abgrund. Bergab. Ja, und da gibt's natürlich einen Haufen Filmzitate in dem Film, nicht? Also was fällt dir denn als erstes ein, wenn es um Weltall geht und
die schöne blaue Donau?
Ja. In space, no one can hear you cry, würde mir jetzt einfallen.
Oder Weltall, Dave.
Dave, genau. Mhm. 2001, ne? Elite, aber die Computerspielfolge hatten wir schon.
Ja. Ach, da kommt mal wieder ein.
Ja, mir fiel auch als erstes Mars Attacks ein. Das ist auch irgendwie, da gibt es auch so 2, 3 Szenen, die so ein bisschen an Mars Attacks erinnern. Und da gibt es noch einen Film, der heißt American Dreams mit einem Z. Das ist eigentlich eine politische Komödie um eine Castingshow, in der George W. Bush auftreten soll und deswegen die Taliban beschließen, da jemanden einzuschleusen. Auch eine sehr schöne Komödie mit Hugh Grant. Einer der wenigen Filme mit Hugh Grant, die man sich wirklich angucken kann. Und auch dort wird sehr viel übernommen, also dieser ganze Wahlkampf-Zirkus ist da drin. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Und was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass die IMDb-Seite schon relativ gut bevölkert ist. Also da gibt es schon ein Rating von 7,8 für den Film. Natürlich gibt es Filmposter und Bilder, die gab es ja vorher auch schon. Aber es gibt auch schon relativ gut bevölkerte Listen mit den Goofs und mit Trivia zu dem Film und andere Sachen. Also da kann man schon ganz gut schmökern und sich dann die ersten, die Filme angucken. Ja, wie hast du eigentlich diesen Vorgängerfilm gesehen? Den Film, den
der Star Team? Star Wreck.
Star Wreck in the Perkinning.
Mhm.
Hast du ihn gesehen?
Ja, der ist halt etwas albern.
Aber da scheint es eigentlich auch schon gute Weltraumschlachten gegeben zu haben, oder?
Ja, ja, aber den sieht man also von den Special Effects, wenn man sich die ersten 5 Minuten von Iron Sky anguckt, das ist halt schon mal eine komplett andere Klasse.
Das ist gut.
Das ist also jetzt so wie, wenn man positiv überrascht war, weiß ich nicht, von so einem Raumschiff Surprise, da von dem Bully Herbig, da waren ja durchaus die Special Effects auch erstaunlich gut für eine deutsche Komödie. So gut sind sie, scheint es jetzt bei Iron Sky auch. Und Star Trek ist halt doch noch sehr Amateur.
Ja, okay, mäßig. Also vielleicht zur Vorgeschichte. Star Trek ist eigentlich ein Fanfilm. Da haben sich Fans zusammengetan und haben dann einen Film gemacht und der hatte dann relativ viel Erfolg im Internet und hat auch eine sehr gute Fangemeinde dort. Und das hat eigentlich die Macher von Iron Sky überhaupt ermuntert, mal einen richtigen Film zu machen. Und so haben sie auch den größten Teil ihrer Fangemeinde zusammengekriegt und Unterstützung, um dann den Film, den richtigen Film Iron Sky zu machen. Und da fällt wirklich auf, dass die Special Effects extrem gut sind. Also die haben wirklich guten Hollywood-Standard erreicht. Der Film lief jetzt eine Woche lang während der South by Southwest Blogger-Konferenz in Texas, was eigentlich auch ein sehr guter Standort ist für so einen Film. Und da hat er eigentlich nur sehr viel Lob bekommen. Der wurde dann auch als einer der 3 besten Filme gefeiert. Klingt für mich wie der 3. beste Film, aber zumindest wurde der sehr, sehr gut dort beachtet und hat sehr viel Buzz dort kreiert, hat auch auf der Berlinale sehr viel Achtungserfolge feiern können, weil er wurde auch schön diskutiert. Da bin ich mal gespannt, wie der dann beim generellen Publikum ankommt.
Er hat auch in der deutschen Bildungsbürgerveröffentlichung im Internet hat er, glaube ich, irgendwie 130 Kommentare oder so. Es gab also eine negative Rezension auf Zeit.de.
Was?
Und das wurde dann
niedergemacht.
Heftig und ehrlich gefühlsbetont diskutiert.
Ui. Also ich habe jetzt in der Neon einen kurzen Bericht gesehen und die Neon hat ihn eigentlich auch sehr gut bewertet. In der Wired wurde der sehr gut, ist er sehr gut weggekommen. Wo noch? Und in der BBC, in irgendeiner BBC-Publikation gab es auch einen recht positiven Artikel. Wobei die Briten ja nicht wirklich gut auf die. Aber der ist aber auch gut angesprochen.
Ja, aber Nazis und Weltraum, das ist doch was
die Briten auch.
Ja, die erinnern sich noch an die V2s.
Genau.
Die Reichsflug.
In dem Fall war es so.
Reichsflug-Zigarren, ja.
Ja, Reichsflug, genau. Genau. Für euch steigen wir jetzt in die Zeitmaschine und springen ganz kurz in die Zukunft, wo wir für euch ein Interview mit Götz Otto aufgezeichnet haben, das wir dann aus der Zukunft einspielen und jetzt reinschneiden. So, hallo und herzlich willkommen zum Interview mit Götz Otto. Hallo Götz.
Hallo.
Götz, das ist jetzt die große Premiere von einem Film, auf den wir schon sehr lange gewartet haben. Wie bist du denn auf Iron Sky gekommen?
Ich bin nicht auf Iron Sky gekommen, Iron Sky ist auf mich gekommen. Also es gab ein ganz normales Casting. Ja. Aber ich muss dazu sagen, wir sind jetzt mitten auf der Premiere. Also es ist wirklich eine sehr außerordentliche Situation, um ein Interview zu führen. Ich freue mich drauf. Iron Sky ist zu mir gekommen. Es gab ein ganz normales Casting in Berlin vor mittlerweile 5 Jahren. Mhm. Gefühlt sind es 10, aber ich glaube, es sind reale 5.
Ja.
Und und da gab es ein Casting, damals schon mit Julia zusammen. Mhm. Und seitdem sind wir sozusagen auf dem Projekt und haben diverse Drehbuchfassungen in den letzten, in den 4 Jahren vor, bevor wir angefangen haben zu drehen, gelesen. Da gab es alles Mögliche dabei, sehr, sehr lustig. Und irgendwann hat man so gedacht, jetzt wird es eh nichts mehr, weil in der Regel ist es so, wenn Filme zu lang oder zu oft geschoben werden, dann geht man eigentlich davon aus, dass das Projekt ist tot. Aber das ist natürlich ein besonderes Projekt, weil in dieser Zeit, wo wir halt gewartet haben, wurde das Buch entwickelt und parallel dazu natürlich auch über die Community und über Crowdfunding natürlich auch noch ein bisschen Geld zusammengesammelt.
Ja.
Das macht es besonders, weil wie gesagt, normalerweise, wenn man so lange auf dem Projekt ist, denkt man eigentlich, es stimmt.
Ja, ja. Das heißt also, es ist ein anderes Projekt als die anderen Projekte auch. Was ist denn für dich das Besondere an Iron Sky?
Also das ganz Besondere ist, es gibt mehrere besondere Aspekte und zwar natürlich ist es besonders, das, einen Film über eine Komödie mit Leuten in Nazi-Uniform zu haben. Das ist schon mal für einen Deutschen was Besonderes. Und dann noch natürlich mit diesem Prefix Nazis auf dem Mond, ist natürlich auch nochmal was Besonderes. Aber natürlich hat das auch was damit zu tun, die Besonderheit dieses Films, wie er entstanden ist, aus der finnischen Sauna auf die Leinwände dieser Welt mit der Hilfe von ganz vielen, nicht tausend Leuten, die das Projekt unterstützt haben. Das ist schon ganz cool. Besonders.
Ja. Und was hast du jetzt vor als nächstes? Gibt es ein Sequel oder...
Also mich darf man natürlich nicht fragen, ob es ein Sequel gibt, weil ich bin ja Befehlsempfänger, ich bin ja nicht der Produzent.
Ja.
Aber ich mache ganz normal weiter meine Sachen. Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr aufgehört zu drehen.
Okay.
Und ich bin sehr gespannt, wie der jetzt läuft. Also auch der läuft ja auch, hat man ja auch selten, habe auch ich selten, dass Filme international wirklich in allen Ländern ausgewertet werden.
Das stimmt, ja.
Und da bin ich sehr gespannt, wie der läuft. Also das, und abgesehen davon ist mein nächstes Projekt wieder ein deutsches Projekt.
Ja. Vielleicht zum Schluss mal ein bisschen was Persönliches. Bist du es jetzt leid, ständig die bösen Rollen zu spielen?
Nein,
oder hast du jetzt auch mal Bock auf eine romantische Liebeskomödie?
Ich finde, ich habe Bock auf gute Rollen. Und ob die jetzt negativ besetzt oder ob das eine negative Figur in einem Buch ist oder eine positive Figur, ist mir eigentlich wurscht, wenn es was zu spielen gibt.
Ja.
Ich finde natürlich, also ich muss mich natürlich für eine böse Figur viel weiter von mir selbst entfernen, logischerweise, weil ich mich selber nicht als grundböse bezeichnen würde. Von daher ist die sozusagen die schauspielerische Herausforderung größer. Außerdem macht die wahnsinnig viel Spaß, solche Arschgeigen.
Okay, vielen Dank, Götz. Ne? Danke.
So, I'm sitting here next to Samuli Torsonen, the CGI director of Iron Sky. Hello, Samuli.
Hello.
So, how did you manage to put $100 million worth of visual effects into a movie at just a fraction, maybe a percent of the budget?
Well, I think it was the Finnish courage and the Finnish sisu, so-called sisu.
Sisu? What is sisu?
Sisu means that we never give up.
That's a good
even,
to put it.
Even all the odds are against us.
Right.
And I think that's kind of a good...
That's a really good way to put it.
Yeah,
right?
To put it, yeah. And of course, big thanks goes to the CGI crew.
Yes.
Because they believed in the production and they believed in me. And of course, I couldn't do anything by myself.
Right.
But it's a whole team and it was
cool.
I just cannot thank our team well enough.
Thank you. So. Everybody was very much impressed with the design of the Götterdämmerung and all of the intricacy that went into its design. Can you tell us about how the Götterdämmerung was invented?
I think that's a question better suited for our concept designer Jussi, because the Götterdämmerung was his baby.
Okay.
And he designed all the spaceships. And of course the production design, the CGI production design was almost entirely by him.
Cool.
And I think that's Jussi is that guy, the bald guy there.
Okay. Do you wanna try to catch him down there?
Yeah. I can get, if you ask questions to me first and then I'll bring Jussi here.
Of course, yeah, we'll just go and see him and find me. So I understand that your next big project is launching your own CGI company to make Tampere the capital of CGI in Europe. So
yes.
What are your plans for that company? Do you have any projects you're working on?
We have a couple of projects we are now working on. It's not our own film or our own TV series, but they are really fun projects. Involves a lot of virtual sets.
Yes.
And we plan to investigate even more about how to create virtual sets more cost efficiently.
Yes.
And that's something I'm kind of enjoying the CGI challenges.
Cool. So what was the most difficult scene in Iron Sky?
I think it was the It was the Götterdämmerung crash.
Okay.
It was because the model itself was so complex,
yes.
And it was one of the last shots, and it was postponed many times, and so okay. Basically we had very little time.
Yes.
And yeah, basically that was the
most difficult one.
Yeah.
Now, how many PCs did you use for rendering all the effects?
We had something like 50 computers.
Okay.
They were just standard PCs. i7 computers and right. 16 gigabytes of RAM, so nothing nice. Special, nothing special, and yeah.
That was the most impressive piece, how much CGI effects you can get done with just 50 PCs, right?
Yeah, so that's if so you know how amazing. To use them. Yeah, if you know how to use them, and mm-hmm. of course many of the problems were solved in the post-production, I mean the when we are comping the images yes. together
right.
in Nuke.
Okay, nice.
So mm-hmm. we were able to skip 3D in many cases and not to use, because whenever you use 3D, it's yes. always slowing you down.
Oh yes, that's right. So thank you very much, and we are looking forward to seeing more CGI coming out of Tampere.
Yeah, you. Yeah, most definitely you will be seeing a lot more. Thanks.
Okay, now I'm standing right next to Jussi Lehtiniemi.
Lehtiniemi, yeah.
Lehtiniemi. And he's the art director for the CGI effects of Iron Sky.
Yes.
And he also designed the Götterdämmerung.
Yes.
The most amazing ship ever built.
Thank you very much.
The 40 years in the making, the biggest war machine ever built by man.
Yes, right? The biggest and the most astounding.
Yeah, it was really a beautiful piece of art. What were your ideas in creating this kind of spaceship?
Oh, that's a good question. Well, first of all, I think, well, of course, it's the main ship of the bad guys.
Right.
And big ships, they have a long history.
Yes.
I think in films.
Yes.
And well, I figured, and we figured with Timo that we want it to be unique, something for the audience to remember.
Right.
And then the ball was thrown. We like, how should it look?
Yeah.
How should the Götterdämmerung appear? Because, you know, starting from scratch, making something really unique.
Yes.
It's not an easy task. But anyway, we figured that the motion of the craft. We tried some ideas.
Yes.
For some really gigantic and really
yes.
bulky crafts and
it is a designs. Really, really big ship, right?
Yeah.
It is.
But then we figured that we need, because if you think of a big ship, I think it needs to be close to something sort of a, you know, primitive form.
Yes.
You have the Death Star
right.
in
Star Wars.
In Star Wars, and
yeah.
you have the Borg cube, yes. which is really fantastic idea to have yeah. just a cube.
Right.
Just a rectangular space.
Big and
box.
Still simple, yes.
Exactly. Mm-hmm. Because that's, it communicates that something is big
yeah.
when you don't really pay attention to small details
yes.
anymore. Mm-hmm. You only focus on the big form.
Right.
And if you think about planets and stars and stuff like that, they always, you know, when a lot
yeah.
of mass comes together, it
yeah.
assumes a really simple form.
Right.
So we figured, okay, all the cool primitive forms have been used. We have a gigantic UFO in
yeah.
Independence Day, which
yes.
is really cool in itself. And we figured it needs to have something special.
Yes.
And then we figured, okay, Timo wanted to be like a clockwork.
Okay.
So it needs to have the motion
yes.
in some way.
All the
apparent
all the
in
gears,
the craft.
All the crankshafts.
Exactly. So
yes.
then we figured, we have the machine room, we have a lot of gears and
yes.
Roller chain and stuff like
oh,
that,
yes.
corks, all sorts of stuff.
They're very impressive.
Chunky machinery
yes.
just churning away.
Yeah.
So I figured, fucking hell, why don't we just, you know, make a ship where the movement of the parts of the ship
yes.
would be the whole
ship.
The idea behind
right.
the whole thing.
Yeah.
And sort of build the whole vessel around that.
Cool. Very
and
cool.
of course you need to have some focal points in the design.
Yes.
For example, the nose of the ship needs to be
yeah.
really sort of catch your eye.
Yes.
So we had a really simple cylinder in the front.
Yeah.
Because that sort of, it makes sense. It gives it sort of a snout.
Yes.
Like you would have in a really angry looking boar.
Right.
Or a pig.
Yeah.
Basically, it's a snout of the craft.
Yes. Mm-hmm.
Then you have some hangers in the snout of the craft.
Right.
You have the symbol, you have the gear with the swastika symbol.
Yes.
In the,
and okay, the spider on top that moves.
That one, yeah, that's...
that's the most amazing piece of technology ever seen, right?
Yeah, it's brilliant. And what's funny is that it's a simple radial engine.
Okay.
That you have in... I think, I'm not quite sure, I'm not an expert in this kind of stuff, but I think that sort of really ordinary propeller aircraft, like the World War II fighter craft, they would have a radial engine to power the craft.
Okay.
So
I started,
I started researching...
Kind of like the Boxer motor from Porsche, where you have...
It could have
crankshafts in all circular direction moving the engine. Yes.
Yeah,
yes.
Apparently you know the stuff.
A little bit, yeah.
Yeah. So I started researching some engines and what kind of motion we could have there. And I was browsing through images that I found in Google, and then I came up stumbled upon a radial engine.
Yeah.
And I found an animation somebody had done, such a simple animation to show how the radial engine works.
Right.
Fucking hell. It's amazing.
It's elegant,
if you look
right?
at it. Because it looks really organic.
Yes.
Even though the symbol, the single parts of the craft, not the craft, but the engine.
Yes.
They are really simple. You have just a pivot here.
Yeah.
You have a connecting arm here. You have the piston going up the shaft.
Yeah.
But still, when it's the center of it is doing
it's moving,
a circular trajectory, then you would have, you know, it's pumping. It. I thought it looks like a heart.
Right.
When heart is pumping, it's sort of, you know, the strange appearance that a heart has, because it has two chambers, or how many does it have?
Right.
And it's sort of pumping blood here in and
there,
pumping out there. And
it's a machine coming to life. Right?
Exactly.
Yes.
So that's what we wanted to have there. And
wonderful.
Then when you have one good idea to act as a really...
a focal point.
As a focal point.
Yeah.
As a good focal point for the design. Then you can sort of elaborate from that, and you can sort of... After that, everything comes quite naturally.
Mm-hmm.
Because it sort of...
Yeah. It
gets us connect things together.
Right.
And of course, there are points and times when... For example, the pumping heart itself.
Yeah.
I thought that it's a cool thing. Yeah. But I wanted to have the motion of the centerpiece of the radial engine to escalate all around the craft. So there are sort of what you would have in a locomotive. You know, you have the locomotive wheels and then you have a connecting rod between them.
Yeah.
And when this wheel is turning, it's sort of helping the others along.
Yes, yes.
And that's what we have around it. So that gave the appearance of a heart.
Right.
So
that's
when you have the radial engine in the middle and then you have the locomotive engines. Each one is doing just sort of simple motion.
A simple motion, and it all adds together into the heart beating.
And
yeah.
Then the heart beats in the middle and dun dun. It gives the, you know, dun dun.
Yeah.
Dun dun.
Right.
It appears like a heart. So that's a basic idea in the whole craft. And adding to that, there are just all the coolest things, all the most magnificent pieces of metallic engineering I could find.
Yeah.
I really love one thing that I've been sort of laughing a lot about is that engineers, they have designed all the coolest things in the world.
Right.
And sort of where an artist comes in, he sort of finds those cool things, compiles them into something coherent, and shows it to the audience.
Right.
I think that's a really fantastic way, because, for example, the radial engine, I don't think anybody could come up with something like that if they didn't have a function for it to serve.
Yes.
So I think that's really important, that things look that they have a real function.
Yeah.
And they look like they could actually work.
Now, my other favorite citation in the movie is using the Zeppelin motherships to launch off the UFO. So, of course, zeppelins are pretty obvious, but then you add on top of that the possibility of using zeppelins to catch and throw meteors at the Earth. Now, yes. How did you come in? How did that idea come to life?
I think the whole zeppelin deal was something that, first of all, we didn't even. Initially, we didn't think that we would have not UFOs.
Yes.
So, but after the first round of sketching, Timo said that, okay, guys, should it be just more like a UFO?
Yeah.
Because the whole thing about Nazis going to the moon is about UFOs.
Yes.
Okay, then we had the UFOs, we started elaborating on that. And then, of course, when you have space armadas, and you want to communicate grand scale.
Yes.
We knew that we have the UFOs, which are pretty small, sort of workhorse of the fleet.
Yes.
50 meters across.
Right.
Then you have the gigantic mothership, the Doomsday Machine, which is supposed to be like kilometers across.
Yes.
You need to have something in between.
Okay.
And initially, there was the idea that we would have some kind of destroyer slash battleship sized war machine,
something
and
like
then
the
something
destroyer,
really big
to
act as a carrier ship for the fleet. And then we sat down, we had some sketches with us, and we thought that, okay, if we make just something that sort of looks good and sort of looks like a big badass ship, it's good, but it's not, it doesn't have quite that something that you would expect to have, you would love to have in a film you're making. And I think it was in that palaver that we sort of, I think I said that, okay, so I stumbled across this pictures of zeppelins, and I think we should have something like the zeppelins, but sort of how could we do something as simple as the zeppelin, because it's a simple cigar shape, sort of a, it's a cylinder with pinched ends, and sort of the guys were like, zeppelin is really cool, but we, I think having zeppelins, that's too obvious, and then Timo said, guys, we need to have fucking space zeppelins. That sort of nailed the whole thing.
Right. And they turned out really beautiful, I must say.
Thank you very much.
They are really good.
Because I think all the, you know, from that point on, when you have the initial idea, I mean, you can say that let's have a zeppelin.
Yeah.
But it's not the same as somebody like the director saying, fucking space zeppelins.
Yeah.
You know, it has a certain kind of aura to it.
Yeah.
And then you know, that's it. Now we have some, now we have a motive, now we have an idea.
Yeah. To, and now you can get to work. Yeah.
To work on. And then we went on, added, there are a lot of, I think, good details in the zeppelin design. For example, the zipper-like arrangement of the hangar doors and the way they open. I think it's sort of, it adds to the drama of the situation. When you have the zeppelin coming to the orbit, and then you have the other hangar base opening.
Yes, yes.
It needs to happen in a certain way that it's sort of, the craft is sort of revealing its guts in a zipper-like fashion.
No, that's what impressed me the most. I think the thing that impressed me the most was how much intricacy there is in the design, how much detail you worked into getting all the mechanics right.
No, but I think that's
how long does it take to design a spaceship of the complexity of the Zeppelin?
Of the Zeppelin, I would actually, I would say that the Zeppelin is not the most complex when it comes to designing, because the form is so big.
Right.
So everything sort of happens. Everything is sort of subdued to the main form.
Yes.
So you need to have the main form of the Zeppelin, and then it's easy to design all the details.
Okay.
Because for the details, you would, in this kind of design process, you would mostly rely on references. You look at something, let's say the the really complex arrangement for the engines.
Yes.
You would start looking, say, suspension bridges.
Yeah.
You have the suspension cables there.
Okay.
You know, and you look at how it's structured, and then you start creating something similar. You have the girder beam.
Yeah.
You know, the cross beam.
That's much more than you would expect from something that is purely created virtually for a movie. So that,
it needs to be believable. Yes. And all the stuff in the Zeppelin happens along the main form of it. So sort of this kind of design happened relatively quick. Mm-hmm. It's sort of, let's say, maybe the main idea or the main form and the main appearance of the Zeppelin was created in 1 week.
Okay.
And of course then when you have the design, it's not the same as having the final product.
Yes.
Then I had just a projection drawing of the Zeppelin.
Yes.
Showing the basic arrangement, layout and look of the Zeppelin, the scale of it. All the individual pieces were there, but then the design starts because you need to sort of start figuring out how things relate to each other.
Right.
For example, from a side view, the bridge arrangement in the bottom of the ship would look.
Yeah.
There's sort of a certain kind of main. The main elevator is in the middle of the craft.
Okay.
And then you have radiating
pieces.
Elevators from that are sort of connected to the hangars. And then you, at the bottom you have hubs.
Yes.
Sort of, and then you have the main command bridge is visible here.
Yes.
That's it. And then you have the main cannons. Yeah, all that, it looks really good from a side view.
Right.
But then when you need to have the full crop.
Yes.
When you start, you have an idea of a side view, then you mock that up in 3D. You've drawn the side view, and then you mock it up, and then you're like, it doesn't really work. And then the design, sort of the design process goes on. You start finding the relationship and the balance between.
Mm-hmm.
You try to find a good balance between different parts of the ship, and then it sort of creates itself.
Yeah.
You just find good ideas for different parts. You find the correct proportions.
Right.
And so sort of the ship designs itself almost. When you have the function for the ship, you know what it needs to do, and you have these vague ideas of whatever needs to happen, then it sort of happens in itself. Then when you have something like, well, let's say the Gundam room, it also, when you have a good idea, you just need to find the one idea that sort of carries the whole
and connects everything.
But then, for example, when you have a ship, of course, the Gundam room took quite a long while to design.
Yeah.
Because it has so many things.
Yeah.
And everything needs to be created in quite a
short
an amount of detail.
Yeah.
Because it's gonna be big on screen.
Yeah.
It's gonna have a lot of different individual parts. It's like, say, 5 kilometers across.
Yeah.
So there's a lot of stuff to design. But that sort of, it also solves itself. But then when you come to a ship like the George W. Bush, it's been done so many times over and over again, and it needs to be completely something different than all this Nazi language that you would have in the designs.
I noticed that all of the Earth ships have quite their own characteristic. You can almost tell what country they're coming from.
Yeah, that's the main idea.
That's a lot of love that went into the design of those ships.
Yeah, so that's wonderful if it sort of communicates through.
Yeah.
Because that's what we definitely wanted to have.
Right.
Is that, well, maybe if you look at the ship,
the
basic shape of it, you can't necessarily tell, but we wanted every ship to have something
unique
that sort of communicates what country, something of the identity of the country.
Yes, and I think that turned out beautifully.
Yeah, thank you.
So thank you very much, Jussi.
Yeah, thank you.
So what is your next project? What would you like to do next?
Oh man. Well, Timo has some cool ideas for a TV sci-fi series.
Okay. Cool.
Maybe if he wants to have me on board, I'm glad to join. But a dream come true for me would be the Dan Simmons Hyperion series.
Oh, okay.
That's one project that they've tried to start, quite a few times. They've tried to get the project forward.
Yes.
And I think that would be, for me, that would be a dream come true. Okay. So that's my big dream, to get to do the Hyperion.
So good.
Because I love the ships and everything in it.
Oh yeah, so good luck doing the Hyperion ideas. Then, okay?
Yeah, yeah.
Cool. Thank you, Yossi.
Yeah, thank you very much.
Have a lot of fun, thanks.
Yeah, thanks.
Okay, so now I'm sitting next to Stephanie Powell from the movie Iron Sky, the most funny president I've ever seen on screen.
Thank you very much.
Welcome to the show.
Thank you.
So how did you learn about Iron Sky, the movie?
Well, the Australian producers that were involved with Iron Sky,
yes.
I'd done a film with them in New Zealand, which was a New Zealand Australian co-production.
Okay.
And so they knew I existed.
Great.
And obviously they were dealing with the film, and when they're looking for actors and stuff, they they reached out and asked my agent to ask if I would be willing to audition.
Very cool.
So I read the script, and I actually auditioned for two characters.
Yes.
And the script that they sent me, the two characters were talking to each other.
Okay.
So what I did was I shot the audition as if they were talking to each other and cut it that way, which is very unusual for an audition,
but
it worked in my favor because Timo thought it was very funny.
Cool. And so the other character was probably Vivian, yes.
The other character was Vivian.
Beautiful character too.
She's fantastic. Yes. But it's interesting because when I was preparing for the audition, although I liked her character and it's a larger role, I didn't feel that it fit me. Like, I felt more in tune with the president and had more fun being an idiot.
And you can tell. You can tell because every scene where you're on the screen, you can tell how much fun you had playing that role.
I had so much fun playing that role.
That was so good.
Yeah,
so much fun. So much better in natural than in the movie, really.
Well, who wants to look like Sarah Palin all their life? Jesus Christ, I feel sorry for that woman.
That's right. That's completely right. So, are you originally from Australia or are you...
No, I'm from New Zealand.
You're from New Zealand? Okay, I'm sorry.
I understand, yes. I'm not going to hit you because we're being recorded right now.
So you have enough distance towards the United States to really make fun of them, right? So.
Well, I'm actually an American citizen. Yes. I live in California.
Okay.
And the cool thing was 1 month before I booked the film and shot the film, I swore I pledged allegiance to the flag and became an American citizen.
Okay.
And 1 month later, I became the president. So I think I did better than Obama.
I think they were really quick, right? Yeah. So what's your favorite scene of the whole movie?
You know, I have my favorite scene, I think, is when Renata and James Washington are in the police station.
Oh, that's so funny.
And they're trying to explain that, so you were a black guy who became a white guy on the moon. Like, I think that's probably my favorite scene of the whole
movie. That's right. That's okay. That's so funny.
Yeah, it is good.
So, what's your next project? Do you want to stay in the comedy kind of genre?
I have a stand-up comedy background. I did stand-up comedy for 8 years.
Yes.
And I wrote sketch comedy as well.
Cool.
I'm going back to America to direct a sketch comedy show.
Very cool. Yes.
And I'm also writing a graphic novel with an artist friend of mine who's and he's brought me on because he wants me to put the comedy into the novel.
Cool.
Like, he knows the idea, but he wants it to be funny.
Okay.
And so every morning I get up and I go and work out and I come up with whole ideas. But we're still in the beginning stages. Okay. But he's an amazing artist, so I'm very excited to work with him.
Thank you.
Mm-hmm. And what else is going on? And I'm also working on a project with a friend of mine who is a psychologist.
Wow.
And we are creating a training project to work with guys with post-traumatic stress disorder who come home from war.
Yeah.
To train them how to use laughter as a healing
thing
for their families, for themselves.
Right.
I mean, she's a psychologist. She does the psychology side of it, and I do the laughter, the comedy side. So it's not really teaching them about humor. It's actually teaching them how to become the funniest person they know and start laughing at tragedy. Because there's so much scientific knowledge and research that's out there in regards to how laughter is truly a healing thing in our bodies.
It is, yes.
And I'm all about that. So that's probably my biggest project right now that I'm about to start.
Yeah, part of the reason why I like Our Sky is that it makes fun of the Nazis, and I think this is one of the best ways to heal the world of what they did.
Exactly.
And that kind of plays into that theme.
Yeah. And a lot of people don't understand. It's like, I mean, I have a philosophy, and it's written on my business card. It says you can't be serious. You can't. It's like, you know, on the worst days of my life, where I think, like, who the fuck is sending me this shit? Do you know what I mean? I literally will stop and just start laughing. Because it's like, can it get any worse? Oh, of course it can. Bring it on! You know, and I'll find a way to laugh at it. It really, I mean, I don't get sick very often. Very rarely do I get sick. I mean, I take care of myself and eat well and work out, but also, I mean, I have. It's interesting. One of my best friends said to me about 2 years ago.
Yes.
Something which I never realized about myself. And it's really interesting when people say something to you and you go, oh, really? That's how you see me? And so I've kept an ear open in regards to that. And many people have said it to me since. I'm one of the friends of my friend that when they're going through bad times, they look forward to seeing me because they know I will make them laugh about their tragedy.
Right. Mm-hmm.
But so if I have that quality, I want to be able to teach other people how to bring that quality into their own lives and not wait for me to knock on the door.
Good.
So that's really why I'm doing the project.
Well,
so
thank you.
Mm-hmm. I want to teach the world to laugh.
Cool. So thank you so much for making us laugh. Mm, it worked very well.
My pleasure.
We're looking forward to your next projects. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ja, nur noch 2 Wochen.
Noch 2 Wochen, ne? Und für euch haben wir was ganz Besonderes ergattern können. Wir haben nämlich Freikarten für die Premiere. Es gibt eine offizielle Premiere am 5. April und die findet statt im Taunus. Da gibt es ein Kino, das Kinopolis im Taunus. Und da findet um 20 Uhr am 5.4. die offizielle große Deutschlandpremiere statt. Und nach dem Film gibt es dann die Möglichkeit, Julia Dietze, Götz Otto und Timo Vuorenzola mal Fragen zu stellen, weil die sind dann nämlich dabei. Und da kann man dann mal die ein oder andere Frage loswerden oder zumindest mal mit den Schauspielern in Kontakt treten und da mal die mal live angucken. Und für diese Veranstaltung haben wir 3 Freikarten für euch ergattern können. Und um an so eine Freikarte zu kommen, müsst ihr natürlich was tun. Und dazu müssen wir von euch die richtige Antwort bekommen. Und die Preisfrage lautet: Was ist die korrekte deutsche Bezeichnung für ein Nazi-UFO? Das heißt, ihr spult jetzt alle mal wieder zurück, es sei denn, ihr wisst es schon, aber wahre Fans wissen das schon längst. Schickt uns eine Mail an kontakt@systemhelden.com mit der richtigen Antwort. Und der Einsendeschluss ist Sonntag, der 1. April um 12 Uhr nachts. Das ist jetzt kein April-Scherz. Und am Tag danach werden wir dann unter allen richtigen Einsendungen dann unsere 3 Freikarten verlosen. Das heißt also, wenn ihr dann die richtige Antwort wisst und dann die Gewinnbenachrichtigung kommt, dann müsst ihr euch zwar selber darum kümmern, wie ihr nach Frankfurt kommt, aber ab dann kriegt ihr eine Freikarte für die große Premiere mit Schauspielern und allen drumherum. Haben wir denn noch Filme, die dazugehören zu Iron Sky? Außer Mars Attacks und
Independence Day.
Independence Day.
Die man so vorher gesehen haben sollte, um sich geistig-moralisch auf den 5. April vorzubereiten.
Ja, stimmt.
Dass man also auch so den ganzen.
So ein guter Steampunk-Film fehlt eigentlich noch.
Kennt.
Also ich kann da als Steampunk-Film eigentlich Steamboy empfehlen. Das ist eigentlich ein Anime, aber sehr nett gelungen. Und
sind die Sherlock Holmes-Filme eigentlich diese Hollywood-Filme, Steampunk-Filme im engeren Sinne?
Nein. Nein, die sind nicht im engeren Sinne.
Aber da gibt es schon eine sehr gute Werftszene, wo ein richtig fettes Schiff.
Ja.
Wo dann so Seile reißen, aber.
Das ist viel Steam ist das und nicht. Das ist auch ein bisschen. Punk.
Also,
ja, bei dem neuen James Bond in dieser Waffenfabrik gibt es auch so ein paar Sachen.
Aus Steampunk ist James Bond doch.
Wie heißt dieser Film mit diesen ganzen, ach Gott, eigentlich ein sehr trashiger Film. Da gibt es so einen Film, da geht es um ein Mädchen, das irgendwie in so eine Besserungsanstalt kommt, weil sie angeblich ihren Vater umgebracht hat. Und in dieser Besserungsanstalt, da weiß man nie so genau, ob sie wirklich komplett durchdreht oder nicht. Auf jeden Fall hat sie dann lauter Traumsequenzen, wo sie mit ihren Freundinnen durch irre Fantasiewelten kämpft, die wie aus einem abgefahrenen Computerspiel stammen könnten. Und in dieser Fantasiewelt ist sie total die Heldin und gleichzeitig versucht sie aber aus dieser Heilanstalt auszubrechen. Und das sind irgendwie diese Fantasiewelt mit dieser Sucker Punch, genau. Das ist ein Film, den man sich am besten mit einem Sixpack Bier anguckt. Also das ist wirklich ein Film, Frauen und Steampunk und alles, was Männern Spaß macht, alles auf einmal und Action und fragt bloß nicht nach dem Sinn. Genau. Aber er ist sehr unterhaltsam.
Zombie-Nazis kommen drin vor.
Es kommen Zombie-Nazis drin vor, es kommt jede Menge Steampunk drin vor, wird ab und zu unterbrochen von Samurais im Schneegestöber und so und Monster. Also so alle Klischees der Action.
Sind das nicht Zombie-Kaiserliche eher? Das ist doch Erster Weltkrieg, oder?
Also Sucker Punch ist eigentlich ein sehr witziger Film. Cool. Ja, also kann ich auch beschränkt empfehlen. Man muss einfach auch die richtige Einstellung haben und die richtige Einstellung kriegt man mit einem Sixpack Bier vorher.
Also ansonsten fällt mir ein, man könnte Return to Castle Wolfenstein spielen oder sowas, weil es endet nämlich auch schon ziemlich so in einer Hinsicht auf Iron Sky, würde
ich sagen. Willst du nicht ein Iron Sky Videospiel geben? Ist das?
Da gibt es ja die Story, da gibt es ja irgendeine chinesische Firma, die ein Iron Sky iOS Spiel auf den Markt gebracht hat, völlig unlizenziert und dann gleich dafür zurückgepfiffen wurde. Dann gab es ein Friedensangebot, wir können ja mal zusammenarbeiten und in Lizenz was machen, aber so richtig scheint da noch nichts rausgekommen zu sein, aber es gibt ein Brettspiel. Weil Sci-Fi-Fans und Fantasy-Fans und so, die spielen auch gerne mal nicht nur Rollenspiele, sondern auch Brettspiele. Und das Brettspiel scheint auch ziemlich cool zu sein. Da gibt es ein Interview, das ich verlinken kann auf meinem Blog. Da erklärt nämlich der Pekka Olula, der Social-Media-Mensch von Iron Sky, was das Besondere an diesem Spiel ist. Man muss sich das so vorstellen wie Risiko, aber in Echtzeit. Also nicht rundenbasiert, sondern offenbar kann man bei diesem Strategiespiel in irgendeiner Form echtzeitmäßig spielen. Und es ist halt ein Strategiespiel, wo man mit UFOs gegen Erdflotten kämpft. Und das jetzt auch im April als Brettspiel rauskommt.
Ja, dann spielen wir das doch mal während des nächsten Heldenfunks.
Oh ja. Genau. Ich glaube, zur Essener Spielmesse letztes Jahr wurde das schon zumindest mal vorgestellt. Iron Sky, das Brettspiel.
Übrigens, now for something little different, wenn man in den nicht ganz so eisernen Himmel schaut, dann kann man derzeit ein paar tolle, helle Sterne entdecken. Also Sterne sind sie eigentlich nicht. Aber die Venus und der Jupiter sind ziemlich nah beieinander, waren schon näher, sind aber super deutlich zu sehen, dass man da zwei so helle Punkte übereinander hat. Jupiter ist etwas dunkler drunter und die Venus etwas heller drüber. Wenn man dann sich einmal noch umdreht, dann sieht man noch was Rotes im Himmel, dann haben wir einen Mars. Also somit, wenn der Mond gerade nicht da ist, hinter dem sich die Nazis verstecken, dann haben wir da noch mal drei andere Planeten und da könnten sich ja noch jede Menge anderer cooler Aliens dahinter verstecken.
Richtig, und wenn so ein heller, blinkender Stern ganz schnell auf dich zukommt, dann renn lieber in Deckung. Gut, dann haben wir alles. Dann haben wir noch ein bisschen vermischten Kleinkram. Unser Hörer Thorsten Bunz hat uns ein Tool geschickt, das er ganz interessant findet. Es ist ein Tool, um Dateien robust zu machen, das nämlich das Problem bekämpft, dass man ja, wenn man seine Daten auf CD brennt, um daraus ein Backup zu machen, da sind wir wieder beim Backup-Thema, dann geht so eine CD irgendwann mal kaputt und dann kommt man an seine Daten nicht ran. Und dieses Tool nimmt eine Datei und wendet den Reed-Solomon-Codec drauf an. Das heißt, speichert die Daten redundant ab, sodass man eine Datei auch dann wiederherstellen kann, wenn Teile davon zerstört wurden. Und man kann mit diesem Tool das offenbar machen. Allerdings konnte er mir nicht sagen, ob das gut funktioniert oder nicht, weil er es selber noch nicht ausprobiert hat. Er hat einfach nur den Link gefunden, den posten wir euch mal. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das mal für uns ausprobieren und uns dann Feedback geben, ob das denn funktioniert hat. Und dann haben wir noch ein cooles Stellenangebot bekommen, nämlich von dem Daniel Belz, der arbeitet bei DTNet. Und die DTNet, die sucht Systemhelden und hat dafür eine richtig coole Seite gebaut. Die heißt dtnet-needs-u.de. Und da haben der Andreas und der Rolf sich schon da drauf beworben, zumindest mal angeguckt, weil die wirklich sehr nett gemacht ist. Vielleicht könnt ihr uns mal ein paar Highlights von der Seite nennen. Da wird nämlich sagt, warum die DTNet der beste Arbeitgeber ist.
Ein DeLorean spielt eine Rolle, Kaffee spielt eine Rolle und ja, eine schrecklich nette Familie spielt, glaube ich, auch eine Rolle. Also es ist wirklich
es ist wirklich gemacht. Schön mit viel Liebe.
Freie Wahl des Betriebssystems, aber anschließend heißt es dann Windows oder Linux. Also ich hoffe mal, man hat da noch ein bisschen weitere Auswahl.
Also die DTNet, die wirbt damit, dass sowohl VI als auch Emacs akzeptiert wird, dass es ein offenes Internet gibt, bei dem man dann getrost alle Social Networks benutzen kann, dass überall CTs, IXen, Linux-User und Linux-Magazin rumliegen, dass man bei Bedarf einen Mietwagen unkompliziert zur Verfügung bekommt, den man sich auch noch innerhalb Grenzen aussuchen kann. Aber leider kein DeLorean, der steht nur drauf, damit man da sich bewirbt. Und dann wird mit Stuttgart beworben und Räumlichkeiten werden gezeigt und ob man Linux oder Windows will, ist beides dann toleriert und dann klickt man da drauf und dann steht da die eigentlichen Anforderungen. Also, wenn ihr einen neuen Job sucht oder suchen müsst, dann schaut euch um bei dtnet-needs-u.de. Und jetzt kommen wir zu unseren Fundstücken. Wir haben uns gedacht, dass wir jetzt mal unsere Web-Fundstücke mit unseren Buchtipps kombinieren. Das heißt, jeder in unserem Team, der darf jetzt ein Fundstück oder ein Buch vorstellen. Und wir fangen mal an bei Marc. Du bist heute so still. Normalerweise redest du wie ein Wasserfall, bevor die Aufnahme beginnt. Ne? Und dann sage ich immer, ja, spalte das doch mal für den Podcast auf. Und
ich habe andächtig zugehört. Ja, also mein Netzfundstück der Woche, das ist ein YouTube-Kanal und zwar von Kaiten Sushi TV. Und zwar zeigen dort japanische Sushi-Meisterköche, wie man bestimmte Sushi-Arten zubereitet. Mhm. Und da geht es also nicht nur irgendwie den Reis zusammenbeulen, Wasabi drauf und dann den Fisch drauf, sondern da wird auch gezeigt, wie fachgerecht der Fisch zerlegt wird. Also schon, wie man aus dem ganzen Fisch, was ja in Japan die große Kunst ist, die Fischfilets gewinnt und wie das dann geht. Und was mir zum Beispiel auch besonders gut gefallen hat, ist das Video über das japanische Omelette, was ja eigentlich auch jeder kennt als dieses mehrfach gerollt, gefaltete Stück Omelette, was auf dem Sushi drauf ist und wie das dann wirklich in der Küche gemacht ist oder gemacht wird. Ist ein ziemlich komplexer Vorgang mit einer speziellen Pfanne und erfordert natürlich viele Eier, bis dann am Schluss so ein ganz großer Ei-Block rauskommt. Also das kann man im Einzelnen sich mal anschauen, sehr empfehlenswert.
Das kochen wir dann nächstes Mal nach.
Und ich glaube auch, dass wir mal, nachdem auch der Martin gesagt hat, er hätte sich einen speziellen Sushi-Reis bestellt aus Japan, müssen wir, glaube ich, dann so doch mal irgendwie eine Session machen.
Ja. Also ich bin ja sehr glücklich, dass hier um die Ecke im Einkaufszentrum PEP in München ein Sushi-Restaurant aufgemacht hat, ein Ableger des bekannten Shoya-Restaurants. Und das ist wirklich entspannend, weil da kann man dem Koch bei der Arbeit zuschauen, während man auf seinen Sushi wartet. Und das ist wirklich sehr entspannend, ihm zuzugucken, wie er da so einen Lachs auseinander nimmt, kunstgerecht. Das sieht alles so leicht aus, aber wenn man es mal selber probiert hat, ich habe es probiert, dann hat man dann schon ein gewisses Gemetzel an der Backe.
Also ich glaube, wenn man Sushi, also Koch ist ja das falsche, der falsche Ausdruck.
Der Itamae.
Ja, wenn man das werden will, dann muss man ein paar Jahre erstmal zuschauen und niedere Arbeiten in der Küche machen, ja, also bevor man erstmal wirklich selber an den Fisch darf.
Da muss man zum Miyaki-san des Sushi-Zubereiters gehen.
Genau. Ja, und ich glaube, das ist sogar ziemlich lang, also ich weiß nicht, 5 oder 7 Jahre oder irgendwie sowas, bis man da irgendwie als Meister geht.
So eine Theorie von dem Malcolm Gladwell, der so auch viele Bücher geschrieben hat über menschliches Verhalten, dass also wahre Meisterschaft immer ziemlich genau nach 10.000 Stunden eintrifft oder eintritt. Das heißt, alles, was man 10.000 Stunden lang geübt hat, das kann man dann.
Also wir haben jetzt die Folge 65 vom Heldenfunk gedreht und eine durchschnittliche Länge von inzwischen einer Stunde erreicht. Es fehlen uns also nur noch 9.935 Folgen, bis wir die Meisterschaft im Podcasten erreicht haben.
Genau.
Allerdings sollten wir die Stunden schon reinrechnen, die an Post-Production immer dazu dranhängen. Also sind wir vielleicht doch ein bisschen...
Ja, und die
wir
andere Podcasts dran hören und dann auch noch das alles mal mit der Anzahl der Mitglieder hier. Das ist ja, eine Crowd-Intelligence. Genau. Also wir haben die 10.000.
Wir haben auch schon längere.
Ne, ich habe mal irgendwas gehört, auch irgendwie, dass es sich auch bei Sportarten oder Bewegungsabläufe auch so, also 4 Jahre regelmäßiges Training, bis man so zur Meisterschaft kommt. Also in 4 Jahren, wenn man schön übt, kann man auch einen Karate oder einen Taekwondo-Schwarzgurt erreichen. So in der Richtung.
Und cool.
Wie lange machen wir den Heldenfunk schon?
Länger als 4 Jahre.
Machen wir schon länger.
Ja, aber das war regelmäßig gerade drin.
Das mit dem regelmäßig müssen wir noch üben, aber...
Wir waren ja sogar früher regelmäßiger. 2006, ne? Nicht 6 Jahre irgendwie bald.
Was? Nee, das war...
Doch, wir haben... Also die Systemhelden sind 2006
begonnen. Ja, aber der Podcast war 2008, glaube ich. Also die 4 Jahre haben wir vielleicht...
Das ist noch ein Backup von der alten Webseite.
Ja. Das erinnert mich daran, dass ich immer noch die ersten 30 Folgen noch irgendwie aus dem Backup ziehen und reinstellen und konvertieren muss.
Man braucht nicht nur ein Backup, sondern auch einen Restore.
Ja. Und der Restore hat ja geklappt mit den Folgen bis zur Neugründung. Das geht schon. Ich muss nur die Zeit investieren, das auch zu machen und die 10.000 voll kriegen. Martin, was hast du uns denn für ein Fundstück mitgebracht?
Ja, nachdem wir es vorhin schon von Filmen hatten, weil im Endeffekt könnte man ja fast sagen, der ARSK ist doch schon so ein Indie-Movie, oder?
Ja, es wird gehandelt als B-Movie. Was eigentlich
ein bisschen Unterschied noch.
Guter Titel ist. Aber es ist eigentlich ein Indie-Movie, weil er nicht aus Hollywood stammt, sondern von ein paar Typen, die das auf die Beine gekriegt haben. Ja,
also ich habe mal einen weiteren Movie gefunden, der heißt in dem Fall Indie Game, The Movie. Dieser dreht sich um Indie-Spiele und nimmt da zum Beispiel ein Beispiel des Computerspiels Fez und deren Entwickler und noch ein paar andere dann eben dokumentarisch vor, wie man eben so ein Indie-Spiel mal auf die Beine stellt. Mhm. Und da bin ich auch schon mal ganz gespannt, wenn der rauskommt.
Kommt also noch in die Kinos.
Ja, gut, ich denke, der wird keine so guten Karten wie Iron Sky haben, in alle möglichen Kinos zu kommen. Also da wird man eher Glück haben, wenn man im Kino kriegt. Ich nehme an, dass man ihn eher wohl als DVD oder digitalen Download mal in die Finger bekommen könnte. Oder ich hoffe es.
Ja, und der Rolf, der hat jetzt seine neue Buchserie entdeckt.
Genau. Also ich habe jetzt dann jede Menge Bücher mitgebracht. Ich fress Bücher in letzter Zeit. Da gibt es dann anspruchsvolle und weniger anspruchsvolle Bücher. Vielleicht zu den weniger anspruchsvollen ein Tipp. Die zweite Folge von dieser Demon-Reihe ist jetzt raus und ziemlich cool. Da geht es nämlich auch quasi um ein autonom geschriebenes Computerspiel, was halt so die Weltherrschaft im ersten Buch anstrebt. Das ist ganz böse. Und im zweiten Buch führt das dann die Menschheit in so eine Utopie über, so mit sauber erzeugter Energie und so weiter und so fort. Aber zwischendurch ziemlich viele Gory Stellen. Ja, du gähnst schon, ich weiß, aber das ist sowas, was man morgens zwischen 7.20 Uhr und 8.20 Uhr in der U-Bahn dann doch noch gerne liest. Was man auch gerne liest, ist jetzt was auch in die Kinos kommt, sogar noch vor Iron Sky, und das ist die Hunger Games. Also wer jetzt hier von den Hörern sich vielleicht so an einen frühen Schwarzenegger-Film erinnert, diesen Running Man, wo der da in so einer Arena gegen andere sich durchsetzen muss, das gibt es jetzt als Teenie-Version, wo man sich aber laut Spiegel nicht schämen muss, auch als Herr fortgeschrittenen Alters das Buch gut zu finden. Und und last but not least, ein etwas anspruchsvolleres Buch, was eigentlich jetzt auch ziemlich cool ist, auch recht geeky, ist von einem Physikprofessor und heißt Hidden Reality. Und zwar geht es darum um 10 verschiedene Arten von Paralleluniversen. Oh. Also so aus den diversen physikalischen Theorien abgeleitete Paralleluniversen. Also was leitet sich jetzt ab aus dieser 17 17-dimensionalen Stringtheorie und aus der Gravitationstheorie hier mit dem Big Bang oder also geht das Universum auseinander, geht es zusammen, gibt es mehrere von diesen Blasen auf der Welt und oder in der Realität bis hin zu wäre so eine physikalische Grundlage von sowas wie The Matrix, ne? Also einer komplett simulierten Realität und wie würden wir erkennen können auf Basis physikalischer Gesetze, dass wir in einer simulierten Realität sind.
Oh.
Weil warum sind die Naturkonstanten so, wie sie sind, wenn dann am Ende doch alles simuliert ist und das so stimmt. weiter und so fort. Also ein wirklich ziemlich
cooles Buch. Das werden dann die CERN-Forscher feststellen.
Wo der am Ende sagt, er hat jetzt also 10 Theorien vorgestellt, aber eigentlich bräuchte man, um irgendeine davon zu verifizieren, also ein Energieniveau, was also ungefähr dem also nochmal so 6 Zehnerpotenzen mehr als im CERN Partikelring derzeit so erzeugen können, bräuchte man also nochmal ein höheres Niveau. Also es ist eigentlich nie nachweisbar, aber es ist ziemlich cool über.
Ja, im LHC wurde jetzt wieder ein Rekord gebrochen, da haben sie jetzt glaube ich 3 Teraelektronenvolt oder so geschafft und dann wollen sie jetzt mal eine Kollision mit der Energie hin.
Ja, sie schaffen jetzt gerade vom Energielevel, dass also sowas wie dieses Higgs-Teilchen nachweisbar sein könnte. Aber dann sozusagen die nächsten Fragen danach, die sind halt dann gleich Größenordnungen anders.
Na, irgendwann kommen sie dann zu der Frage, sind wir simuliert oder nicht? Und wer mal eine schöne Alternative zu Matrix sehen möchte, dem empfehle ich The 13th Floor. Sozusagen die europäische Version davon. Ich glaube sogar von Roland Emmerich mitproduziert. Das ist eigentlich ein sehr netter Film.
Mit Armin Müller-Stahl als
Bösewicht. Armin Müller-Stahl, genau. Und eigentlich sehr, sehr ähnliches Thema, also simulierte Realität und was es war und was es nicht war und so weiter. Und das ist wirklich ein schöner Film, der ist wirklich gut gemacht. Gut, dann kommen wir noch zum vorletzten Fundstück von Andreas.
Ja, ich bin immer ein großer Fan von irgendwelche Cloud-Sachen selber zu hosten und das hatte da besonders das Problem, dass ich jetzt, seit ich eben ein Android-Handy habe, das Synchronisieren mit dem Mac nicht mehr geklappt hat und da die Adressbücher auseinandergelaufen sind und da habe ich jetzt eben das OwnCloud gefunden. Das ist eine Software von so einem Startup, die ihre Software aber als Open Source rausgeben. Das heißt, man hat die Wahl, dass man eben gegen einen kleinen Obolus das dort hosten lässt oder das auf einen eigenen Space packt.
Okay.
Und das bildet halt dann so die üblichen Cloud-Services ab. Also man kann seine Musik dann da auf hosten und online abspielen. Man kann seine Dokumente ablegen. Und wie gesagt, also ich benutze es jetzt primär erstmal nur für dieses Adressbuch. Mhm. Aber wie gesagt, plan da eben auch den Kalender demnächst auch drüber zu fahren. Und genau, habe das jetzt eben auf meinem Webspace am Laufen.
Cool. Das
funktioniert.
Wo, in was ist das geschrieben? Ist das eine PHP-Anbindung?
Ja,
oder?
PHP. Also es braucht halt ganz normal das, was man auf dem Webspace bekommt, PHP mit MySQL. Und
dann kann man seine eigene Kalendersynchronisation mit hosten.
Ja. Ich glaube, es braucht gar kein MySQL. Ich glaube, das benutzt Filesystem als Backend. Ui. Muss jetzt nochmal nachschauen. Bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher.
Dann eröffnen sich gleich noch mehr Hosting-Möglichkeiten. Cool. Und ich habe euch noch ein paar Videos mitgebracht. Und zwar hatten wir ja vor kurzem unsere Big Data-Folge, wo wir uns über Big Data unterhalten haben. Und dazu hat Oracle eine Reihe von 5 Werbevideos rausgebracht, die, wie ich finde, eigentlich ganz gelungen sind. Ich weiß nicht, die erinnern mich so ein bisschen wie damals an die Sun-Videos. Die sind auch immer etwas eher lustiger gewesen. Und diese Oracle Big Data-Videos, die sind eigentlich ganz nett. Die sind auf YouTube und da geht es halt immer um so ein paar typische Business-Leute. Man erkennt immer sehr genau, wie die Rollen verteilt sind. So die Business-Managerin, die keine Ahnung von Technik hat. Und dann gibt es noch den Geek und dann gibt es den Chef von den Geeks. Und die zerbrechen sich dann die Köpfe, wie sie irgendwelche Probleme lösen können. Und dann taucht dann auch Big Data auf. Und zwar mit einem Schauspieler, der Big Data verkörpert, auch ganz witzig gemacht. Und dann zerbrechen sie sich die Köpfe, wie sie Big Data wieder klein kriegen. Und eigentlich sehr, sehr nett gemacht und kann ich sehr empfehlen. Und kann man sich dann mal in der Mittagspause anschauen. Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich sehe schon, die ersten fangen sich jetzt an, Videos auf ihren iPads zu klicken oder so.
Und die Oracle-Quartalszahlen anzuschauen.
Ach du meine Güte. Ui, kommen die heute raus?
Die sind gerade rausgekommen.
Und? Ach, das müssen wir jetzt nicht wissen. Wir sind ja kein Wirtschaftspodcast hier. Obwohl, wir könnten mal eine Folge zu Wirtschaft machen. Wen kann man denn da als Experten einladen?
Ne, wir haben ja schon mal über Bitcoins geredet.
Richtig. Naja, dann denkt dran, macht mit beim Gewinnspiel. Wir haben 3 Freikarten, die auf euch warten. Ihr müsst nur die richtige Antwort mitbringen. Schickt euer Feedback an kontakt@systemhelden.com. Ihr findet die Shownotes natürlich auch auf systemhelden.com. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Servus. Tschüss.